Was kommt auf uns zu? Diese Frage wollen wir uns stellen. Wir leben heute in einer Zeit der Turbulenzen. Zum einen versetzt der Terror eine Welt in Angst und vielleicht auch je nachdem, wie nah man an einem Krieg lebt, er ist ja nicht sehr weit von hier entfernt, erzeugt das auch Angst? Wie muss es denen gehen, die mitten im Krieg leben? Uns geht es ja gut hier. Zum anderen gibt es auch neue politische Entwicklungen, die noch nicht überschaubar sind. Und überhaupt geht alles immer rasend schneller in unserer Zeit. Man hat sich vielleicht gerade an das eine gewöhnt, dann kommt schon das nächste. Und da fragt sich vielleicht doch mancher, was kommt auf uns zu? Nun möchte ich heute nicht etwa auf die neuesten politischen oder die neuesten aktuellen Meldungen eingehen oder Entwicklungen eingehen, sondern ich möchte lieber generell auf das eingehen, was uns die Bibel sagt, was auf uns zukommt. Und da sehen wir besonders etwas im Buch der Offenbarung, aber auch in den Evangelien, auch in den Paulusbriefen. Und wenn wir in die Bibelbücher hineinschauen, so wird allerdings eins klar. Je länger die Zeit fortschreitet hier auf Erden, haben wir zunächst nicht ein Paradies zu erwarten. Das ist sicherlich auch die Vorstellung mancher Menschen, die die Bibel nicht kennen. Es würde wohl immer besser auf Erden. Das sagt uns die Bibel nicht. Und sie ist die letzte Wahrheit. Es wird nicht immer besser auf Erden. Und wir gehen nicht auf ein Paradies zu. Zunächst zumindest nicht. Zunächst, so sagt uns die Bibel, dass wir zum Ende hin auf schwere Zeiten zugehen. Und dass dort sogar ein gewaltiger Untergang beschrieben ist. Danach kommt dann allerdings auch für 1000 Jahre ein Friedensreich. Ja, aber nur für 1000 Jahre. Aber darüber wollen wir heute nicht hören. Wir wollen über diese Zeit hören, auf die wir jetzt zunächst zugehen. Und da heißt es in 2. Timotheus 3, da schreibt der Apostel Paulus, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Darauf gehen wir zu, je länger es geht. Schwere Zeiten, warum eigentlich? Da heißt es direkt im nächsten Vers, denn die Menschen werden eigenliebig sein, also sich selbst lieben, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos und es geht noch weiter. Aufgrund dieser Entwicklung, dass der Mensch sich immer mehr mit der Sünde einlässt, sich immer mehr in sie verstrickt, aufgrund dessen ist auch die Entwicklung auf dieser Erde rein äußerlich, was auf uns zukommt, nicht positiv, sondern sie wird immer negativer. Und diese Abläufe, die sehen wir besonders, wie schon gesagt, im Buch der Offenbarung, jetzt einmal im Kapitel 6. Ich möchte heute nicht die ganze Offenbarung durchgehen, das habe ich auch einmal gemacht. Wir wollen uns heute mal speziell auch auf das Kapitel 6 konzentrieren. Und dort geht es um die Öffnung der 7 Siegel. Das geht noch über Kapitel 6 hinaus, aber die ersten 6 Siegel finden wir im Kapitel 6 der Offenbarung. Das ist jetzt heute unser Hauptthema. Und das kommt auf uns alle zu, so sehe ich es zumindest. Ich möchte aber noch eine kurze Hinleitung geben, damit wir nicht direkt im Kapitel 6 einsteigen. Das Buch der Offenbarung, was ist das für ein Buch? Es ist das letzte Buch der Bibel. Der Apostel Johannes, schon im hohen Alter, war verbannt auf die Insel Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und dort begegnete ihm plötzlich der Herr Jesus mächtig in seiner ganzen Herrlichkeit. Und als er ihn dort sah mit Augen wie Feuerflammen, eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, Füße, die glühten. Da fiel er zu Boden nieder wie tot, so sagt uns die Bibel. Aber der Herr richtete ihn auf und gab ihm Kraft. Und dann sagte er etwas zu ihm, und das war sein Auftrag. Das steht in Kapitel 1, Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Der Satz ist wichtig. Das ist nämlich eine Grobeinteilung der Offenbarung. Schreibe, was du gesehen hast. Das steht im Kapitel 1. Was hatte er denn gesehen? Jesus in seiner Herrlichkeit. Das wird im Kapitel 1 beschrieben. Dann sollte er schreiben, was ist. Was war das? Das waren oder sind die Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien, in Kapitel 2 und Kapitel 3. Und diesen Gemeinden sagte der Herr Jesus, was ist, beziehungsweise das war der Ist-Zustand damals, als Johannes lebte, als diese Gemeinden bestanden. Und die Missstände, die da waren, das war der Ist-Zustand, der damals auch in diesen Gemeinden war. Was ist, sollte er schreiben. Gleichwohl haben uns diese Sendschreiben heute natürlich zu sagen. Denn das, was wir dort in den Gemeinden finden, das finden wir heute auch. Deswegen geht es schon über die damalige Zeit hinaus. Aber das ist das, was ist, die zweite Einteilung. Und dann heißt es, was nach diesem geschehen soll. Und das sind dann zunächst diese sieben Siegel, die geöffnet werden im Kapitel 6. In Kapitel 4 und 5 ist es eine Hinleitung dahin. Der Apostel Johannes wird emporgehoben in den Himmel, in den Thronsaal Gottes, sieht die ganze Herrlichkeit. Dort waren auch vier lebendige Wesen unter anderem, von denen wir gleich noch hören. Und dann sah der Apostel den lebendigen Gott auf seinem Thron sitzen und er hatte ein Buch in seinen Händen versiegelt mit sieben Siegeln. Das ist ja jetzt heute unser Thema. Und da heißt es in Offenbarung 5, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und dann fand man keinen. Zunächst fand man keinen. Im ganzen Himmel und im ganzen Universum fand man keinen, der würdig war, dieses Buch zu öffnen. Aber dann kam Christus, das Lamm Gottes, und er war würdig, dieses Buch zu öffnen, seine Siegel zu brechen. Er nahm dann das Buch aus der Hand des lebendigen Gottes und fing an, ein Siegel nach dem anderen zu brechen. Und das ist das, was auf uns zukommt. Und ich will uns jetzt diese Öffnung der Siegel lesen. Wir müssen den Bibeltext ja auch vor Augen haben. Kapitel 6, ab Vers 1 bis Vers 17. Und ich sah, als das Lamm, das ist Christus, eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd, auf dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander schlachteten, und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte, wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, welche sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, und das Öl und den Wein beschädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod, und der Hades folgte ihm, und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod oder Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde aus ihrer Stelle gerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Das ist also die Öffnung der ersten sechs Siegel. Und lasst es mich noch einmal kurz wiederholen, damit es sich uns einprägt. Es war ja ein langer Bibeltext. Die ersten vier Siegel, das sind die vier apokalyptischen Reiter. Im ersten Siegel tritt der erste Reiter auf einem weißen Pferd, und er hat einen Siegeszug über diese Erde, und dahinter steckt die Verführung. Wir werden das nachher noch sehen. Das zweite Siegel beinhaltet den Reiter auf dem feuerroten Pferd. Wenn er reitet, wird der Friede von der Erde genommen. Beim Öffnen des dritten Siegels, da tritt auf die Bildfläche der Reiter auf dem schwarzen Pferd und es entsteht Hungersnot. Beim Öffnen des vierten Siegels kommt der Reiter auf dem fahlen Pferd und der Tod reitet über den vierten Teil der Erde. Und dann beim Öffnen des fünften Siegels sehen wir die Seelen unter dem Altar, das sind die Märtyrer im Himmel, sind sie schon. Und beim sechsten Siegel geschieht ein Erdbeben und Zeichen am Himmel. Das sind also die sechs Siegel, die ich uns gelesen habe. Und nochmal vorweg gesagt, das kommt auf uns zu. Was heißt uns? Das kommt zu auf die Ungläubigen, also auf die, die nicht errettet sind, die keine Vergebung der Sünden haben. Aber das kommt auch auf uns zu, die wir gläubig sind. Danach aber, nach dem sechsten Siegel, kommt der große Unterschied. Da trennen sich die Wege der Unerretteten und der Erretteten. Aber das alles, so denke ich, kommt auf uns allen zu. Aber jetzt noch einmal zurück. Es stellt sich die Frage, geht es hier nur um zukünftige Gerichte, wenn diese Siegel geöffnet werden? Haben wir da heute noch nichts mit zu tun oder sind sie vielleicht schon geöffnet? Reiten die Reiter schon? Jetzt also speziell die ersten vier Siegel, diese apokalyptischen Reiter. Manche meinen, diese Siegel, die würden erst geöffnet, wenn die Gemeinde entrückt ist in den Himmel. Dass diese sieben Siegel schon mit zu dieser siebenjährigen Trübsalszeit gehören, die dann ja in der Offenbarung genannt wird. Ich denke aber, dass diese Siegel vorher geöffnet werden, weil ich die Entrückung der Gemeinde zwischen dem sechsten und siebten Siegel in der Offenbarung erkenne. Warum? Ich möchte uns drei Gründe dafür nennen, und man könnte noch mehr anführen. Aber lassen wir es hier an dieser Stelle bei den drei Gründen. Der erste Grund ist der, weil wir nach dem sechsten Siegel die unzählbare Schar im Himmel sehen. Plötzlich erscheint sie dort. Das heißt in Offenbarung 7 ab Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen weltweit. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Was ist das für eine Schar? Es ist die Gemeinde Jesu. Im Vers 14 heißt es dann, diese sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Dass hier jetzt steht, dass sie aus der großen Drangsal kommen, das darf uns auch nicht so irritieren. Dass es uns hier heute gut geht, das darf uns freuen und dafür dürfen wir dankbar sein. Aber wir brauchen nicht so weit zu schauen, da ist die Gemeinde Jesu in großer Drangsal. Und deswegen, also das ist für mich der erste Grund, dass hier die Entrückung ist, weil wir plötzlich die Gemeinde im Himmel sehen. Der zweite Grund, weil erst innerhalb des sechsten Siegels der eigentliche Zorn Gottes über eine unbußfertige Welt, über die Sünder sich entfaltet. Denn es steht ausdrücklich in Offenbarung 6, Vers 17, denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Der große Tag des Zornes Gottes, der kommt nicht beim ersten Siegel. Der kommt erst hier. Hier steht es ausdrücklich. Jetzt kommt der große Tag seines Zornes. Und bis dahin, selbst diese apokalyptischen Reiter, die uns schon Furcht machen, sind aber dennoch alles Gerichte, an denen der Mensch selber mitwirkt. An den Kriegen wirkt er nun einmal selbst mit. An der Verführung wirkt er mit. Und durch diese Zeit, so denke ich, muss auch die Gemeinde mit hindurch. Zu allen Zeiten musste sie mit hindurch, durch die Verführung, durch die Kriege, durch die Nöte, auch durch Hungersnöte. Davor bewahrt Gott nicht. Doch er bewahrt auch in den Hungersnöten. Aber er bewahrt die Gemeinde nicht generell davor. Aber was dann kommt, hier nach dem sechsten Siegel, die folgenden Posaunen- und Schalengerichte, das sind ausdrückliche Gerichte Gottes, da wirkt der Mensch nicht mehr dran mit. Das macht Gott allein und mit seinem Heer aus dem Himmel, mit den Engeln und selbst die Unterwelt benutzt er noch mit dazu. Das ist der große Unterschied zwischen den Siegelgerichten und den dann folgenden Posaunen- und Schalengerichten. Seht, und für diesen ausdrücklichen Zorn Gottes, der jetzt erst danach kommt, da meine ich, ist die Gemeinde nicht bestimmt, denn es heißt auch in 1. Thessalonicher 5, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Das ist ausdrücklicher Zorn Gottes, der jetzt kommt. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, so haben wir gehört. Dafür hat Gott uns nicht gesetzt, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Und deshalb entrückt er die Gemeinde hier, so denke ich, und nicht später. Und der dritte Punkt, das dritte Argument, Wir sehen auch aus dem Matthäusevangelium in der Endzeitrede des Herrn Jesus, dass wir diese Reiter bzw. diese Öffnung der sechs Siegel in Matthäus 24 wiederfinden. Und ganz am Ende dessen, was ich uns jetzt auch noch lese, werden wir merken, das ist Zeit der Evangeliumsverkündigung. Ich will uns das auch noch lesen, dass wir es einfach in den Ohren haben. Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Seht, das ist das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd. Ich will sie jetzt immer hier einordnen. Viele verführen. Dann geht es weiter. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht, das ist das zweite Siegel. Der Reiter auf dem feuerroten Pferd. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreiche wieder Königreiche, und es werden Hungersnöte sein. Das ist nun die Öffnung des dritten Siegels, der Reiter auf dem schwarzen Pferd, Hungersnöte. Und Seuchen, davon lesen wir beim vierten Reiter. In der einen Übersetzung heißt es Tod, aber in der anderen Pest oder Seuchen. Die sind auch beim vierten Reiter dabei, dem Reiter auf dem fahlen Pferd. Also es werden uns Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und töten. Das ist das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auferstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und jetzt noch eine Einfügung. Diese Endzeitrede, Matthäus 24, die gibt's ja auch in Lukas 21. Und hier eine Einfügung aus der Endzeitrede aus Lukas 21. Da heißt es dann noch: Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Das ist nun das sechste Siegel, von dem wir vorhin gehört haben in der Offenbarung. Und jetzt heißt es im Vers 14, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und daraus können wir schließen, dass diese Siegel, diese sechs Siegel während der Zeit des Evangeliums geöffnet werden. Also wo die Zeit der Gnade ist, wo das Evangelium noch gepredigt wird, aber während dieser Zeit werden diese Siegel geöffnet. Und außerdem haben wir ja gelesen, alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Das ist noch nicht das Wirkliche, die wirkliche Trübsal, die hier kommt. Und in Lukas 21 heißt es, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Das heißt, das dauert noch was. Wenn diese Reiter reiten, oder wenn sie anfangen zu reiten, dann ist noch nicht das Ende da, diese letzten 7 Jahre, in denen Gott besonders richtet. Wir können also die Öffnung der Siegel auch schon heute suchen oder in nächster Zukunft suchen, je nachdem, von welchem Siegel wir reden. Und noch einmal, dadurch, so denke ich, durch diese Siegel, Gerichte sind ja nicht alles Gerichte, geht auch die Gemeinde Jesu mit hindurch. Aber danach scheiden sich die Wege. So lasst uns nun also diese Siegel der Offenbarung miteinander betrachten. Das kommt auf uns zu. Das sagt uns die Bibel, nicht die Tagespresse, aber die Bibel sagt uns das. Und was dann in der Tagespresse steht, das können wir versuchen, dort einzuordnen, aber nicht unbedingt an jedem Tag. Aber die großen Linien dürfen wir erkennen. Also die ersten vier Siegel, das sind die apokalyptischen Reiter. Sie haben auch Widerhall in der Kunst gefunden. Albrecht Dürer, wahrscheinlich ja kein unbekannter Künstler, 1471 bis 1528 lebte er. Auf vielen Grabsteinen ist Albrecht Dürer, sind die betenden Hände, die sind von ihm. Das ist sicherlich sein bekanntestes Bild. Aber er hat auch einen Holzschnitt gemacht über diese apokalyptischen Reiter. Und ich habe ihn auch verwendet auf der Serie der Offenbarung. Es sind drei Andachtsbücher. Es ist ein sehr feingliedriger und detailreicher Holzschnitt. Und da sehen wir diese finsteren Gesellen alle reiten, alle vier. Rücksichtslos reiten sie über diese Erde. Das erkennt man auch auf dem Bild. Und das sind die ersten vier Reiter. Und jeder dieser Reiter kommt immer auf den Befehl eines der lebendigen Wesen, die dort vor dem Thron Gottes sind. Und jetzt lasst uns auf diese Reiter eingehen. Das erste Siegel, das geöffnet wird, bringt den Reiter auf dem weißen Pferd. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben. Und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Auf den ersten Blick können wir meinen, das ist doch kein Gerichtsreiter. Der reitet doch auf weißem Pferd. Aber das weiße Pferd täuscht, so denke ich, und nicht nur ich, Reinheit vor. Es ist nicht wahre Reinheit. Alle Reiter sind Gerichtsreiter. Der erste Reiter würde dann doch aus der Reihe fallen, wenn er kein Gerichtsreiter wäre, wenn er Gutes bringen sollte. Aber er bringt nicht Gutes. Und wir können das mit rechter Sicherheit sagen, weil wir ja auch gerade die Matthäusstelle gelesen haben, Matthäus 24. Und da sehen wir ja diesen ersten Reiter. Und wie wird er dargestellt? Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ja, der Christus erscheint tatsächlich einst auf weißem Pferd. Wenn er kommen wird, dann aber richtig auf diese Erde, am Ende der Zeit, am Ende der siebenjährigen Trübsalzeit, da kommt er herab auf weißem Pferd und die Heere des Himmels folgen ihm. Er kommt zur Entmachtung des dann herrschenden Antichristen und anschließend zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Da kommt er auf weißem Pferd. Und deshalb, wenn man die Bibel oberflächlich liest, könnte man denken, ja, da ist das weiße Pferd, hier das weiße Pferd. Also Christus reitet erstmal über die Erde und siegt und siegt. Tatsächlich, Christus geht wohl über diese Erde und siegt. Und dennoch ist dieser Reiter nicht Christus. Er ist eine Imitation. Es ist Verführung. Der Verführer auf dem weißen Pferd. Und wer verführen will, der kann nicht mit einem schwarzen Pferd reiten. Das muss uns auch klar sein. Verführer sind listig. Die Verführer werden ja nicht als Lügner erkannt. würden sie als solche erkannt von Anfang an, würde man ihnen nicht glauben. Denn auch eine Welt heute möchte nicht den Lügnern glauben. Aber sie glauben vielen Lügnern, weil sie meinen, sie sagten die Wahrheit. Und genau diesen Charakter hat hier der Reiter auf dem weißen Pferd. Seht, und weil die Reiter ja alle auch in der Gemeindezeit reiten, wir haben es ja vorhin gesehen, da denke ich, er reitet heute schon. Und ich glaube, da muss ich ja gar nicht viel zu begründen. Welche Verführungen sind schon über diese Erde gegangen und gehen heute über diese Erde? Eine ganze Menschheit wird verführt, aber vor allen Dingen, das lasst uns auch bedenken, die Gemeinde Jesu wird verführt. Und das nimmt auch immer mehr zu. Selbst die Christen fallen darauf rein. Hier ist Christus, da ist Christus. Man lässt sich verführen. Da gibt es vielleicht irgendwelche neuen Richtungen, neue Gedanken, endlich mal was Neues. Und es sieht so weiß aus. Aber wartet mal ab, am Ende war es vielleicht die große Verführung. Wir müssen wirklich am Worte bleiben. Aber dafür ist heute nicht immer die Zeit. Manche, die bleiben weniger am Wort, sondern schauen mehr auf Sensationen. Was ist da los? Geschieht da etwas? Natürlich dürfen wir darauf schauen, ob etwas geschieht. Der Herr möchte schon was tun. Aber dennoch, lasst uns nicht nur, wo irgendwo was los ist, drauf schauen. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, ob Gottes Wort zum Zuge kommt. Das Ausschlaggebende ist, ob auch Heiligung hineinkommt, dort, wo wir stehen. Und nicht, ob nur, ich sage mal, vielleicht ein großes Tamtam gemacht wird. Und so geschieht manche Verführung heute. Der Jesus sagt in Matthäus 24, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Seht, die falschen Propheten ist genau wie der weiße Reiter, die nennen sich auch Propheten, nur da kommt noch davor das Wort falsch. Das unterscheidet sie von den echten Propheten. Aber die kommen auch auf weißem Pferd daher, wenn wir so wollen. Und letztlich ist uns auch ein großer Abfall vorhergesagt, je mehr wir zum Ende der Zeit kommen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 heißt es, lasst euch von niemand, hören wir von niemand, auf irgendeine Weise, es gibt viele Weisen, verführen. Denn dieser Tag, das ist der Tag des Herrn, das ist die Gerichtszeit, davon redet hier die Bibel, dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, bis hierhin einmal. Bevor dieser Tag des Gerichts, des Zornes kommt, kommt erstmal der große Abfall. Den dürfen wir sicherlich in zweierlei Hinsicht sehen. Auf der einen Seite nehmen wir mal die Welt. Sie hat sich ja auch an manchen Vorschriften Gottes in der Vergangenheit mehr orientiert als heute. Insofern, so darf man vielleicht sagen, gibt es auch einen Abfall, einen allgemeinen moralischen Abfall. Aber der eigentliche Abfall kommt immer da, wo man wirklich abfallen kann, und das ist die Gemeinde. Und dieser große Abfall kommt, bevor dieser eigentliche Gerichtstag kommt. Und das sehen wir in diesem weißen Reiter. 1. Timotheus 4 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. So wird es sein zum Ende hin. Immer mehr. Es ist keine glaubenslose Zeit. Sie werden verführt werden. Sie glauben dem Falschen. Sie glauben dem, der die Menschheit nach Strich und Faden belügt. Aber in der Lüge ist doch immer wieder Wahrheit mit drin. Das ist ja das, was Verführung bedeutet. Das lässt uns ja heute teilweise irre werden. Wir sollen nicht irre daran werden, aber um diesen Begriff mal so zu verwenden. Man schaut dahin und denkt, es ist doch Wahrheit, es sagt doch Wahres. Und dann kommt was anderes, das mischt sich darunter und es ist genau das Gegenteil. Das ist die Verführung, dass man nicht direkt sieht, der lügt ja von vorne bis hinten, sondern es ist Wahres vermischt mit Unwahrem und der Gesamtkomplex ist eine große Verführung und damit dann doch eine große Lüge. Dieser Abfall, der kommt vorher. Und ich denke, dass heute auch, jetzt wollen wir mal die Gemeinde Jesu betrachten, auch vieles durch die Medien in die Gemeinde Jesu hineingepumpt wird. Da ist ja manchmal wenig Abstinenz. Wo gibt's heute noch Gläubige, die keinen Fernseher haben? Ich sehe eine Hand, ja. Es werden wohl noch ein paar mehr hoch. Ich will euch nicht fragen, ihr braucht euch nicht outen hier. Aber es gibt immer weniger. Aber wenn man das, was dort herauskommt, betrachtet, ist natürlich nicht alles schlecht. Aber im Großen und Ganzen viel, viel Verführung. Und dem setzt sich eine Gemeinde aus. Und dadurch kommt eine ganze Verführungswelle in die Gemeinde hinein. Vielleicht am Anfang sagt man noch, ach, das sollte ich mir ja eigentlich nicht angucken, nicht? Es ist ja auch viel, viel Unanständiges dabei, nicht? Immer mit drunter gemischt. Aber je länger man sich das anguckt, je mehr gewöhnt man sich daran. Und am Ende merkt man nichts mehr. Natürlich nicht nur das Fernseher, auch über das Internet gibt es viele Dinge. Man kann es positiv nutzen, aber lasst uns sehr vorsichtig sein. Man ist auch schnell an seiner Grenze. Verführung kommt oft auch über die Medien, die ja die Welt gestaltet. Oder je nachdem, wenn es sogar christliche Programme sind, müssen wir aufpassen, ob es denn nicht dann schon eine halbweltliche Gemeinde ist, die da auch gestaltet. Das alles trägt bei zur Verführung. Seht, und das ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Verführung ist weiß, aber im tiefsten Grunde ist sie schwarz. Verführung redet sogar von Christus, das bedeutet gar nichts, wenn von Christus geredet wird. In Wirklichkeit führt die Verführung aber weg von ihm. Und auf diese Weise siegt der gekrönte Reiter. Und tatsächlich, er hat auch eine Macht. Denn er hatte einen Bogen. Einen Bogen hat er dabei. Und mit einem Bogen, das ist ein Machtinstrument. Zumindest eine Waffe. Und viele fallen auf die Verführung rein, weil der Reiter auf dem weißen Pferd auch einen Bogen hat. Er kann Macht damit ausüben. Und deshalb lasst uns wachsam sein. In einem Lied heißt es, Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein in Wachen und in Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Diese Wachsamkeit möchte der Herr uns schenken. Aber wir dürfen auch getrost sein. Wenn wir dem Herrn wirklich folgen wollen, kann uns ja niemand aus seiner Hand reißen. Und dann dürfen wir auch getrost pilgern. Nur lasst uns nicht auf die Verführung eingehen. Der Herr will uns das zeigen, wenn wir an ihm sind, was Verführung ist und was nicht. Dann kommen wir zum zweiten Siegel, der Reiter auf dem feuerroten Pferd. Mal eine Frage, wenn der reitet, darf dann der Erste nicht mehr reiten? Nein, warum? Ich denke, es werden hinterher alle vier nebeneinander reiten. Und darüber muss sich ja wohl auch schon Albrecht Dürer Gedanken gemacht haben, denn er hat sie alle vier nebeneinander abgebildet. Also wenn der Zweite kommt, muss der Erste nicht aufhören. Verführung bleibt. Von dem Zweiten ist uns nun gesagt, und als es, das ist das Lamm Gottes, das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander schlachteten, und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Kriege, die gab's immer schon. Doch direkt nach den Sendschreiben ging's natürlich mit Kriegen weiter. Dieser Reiter ist ausgezogen. Aber wir müssen an die Steigerung denken. Es steigert sich. Die Kriege steigern sich. Wann wurde denn das erste Mal in gewissem Sinne der Friede von der ganzen Erde genommen? Man müsste sagen, im Ersten Weltkrieg, denn es gab vorher noch keinen Weltkrieg. Und da sehen wir schon die Steigerung. Es ist noch nicht so lange her, der Erste Weltkrieg, gemessen an der Zeit, die davor lag. Aber da wurde der Friede erstmals im Grunde von der ganzen Welt genommen. Die Konflikte werden gefährlicher. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was in den letzten 100 Jahren geschehen ist, in der Entwicklung dieser Welt, die Technik und die Elektronik, die hat in den letzten 100 Jahren einen so gewaltigen Sprung gemacht, dass uns ja heute schwindelig werden kann. Wir kommen ja gar nicht mehr mit. Wir sehen das ja im Computerwesen. Einer kauft sich einen Computer und denkt, er hätte jetzt mal was Neues. Braucht er nicht lange warten, dann ist das alles alt. Alles überholt, alles zu langsam. Und diese rasante Entwicklung gab's vorher nicht. Man ist Jahrhunderte mit Eselskarren gefahren, mit Pferdefuhrwerken gefahren. Da mag es eine gewisse Verbesserung gegeben haben innerhalb der Fuhrwerke oder die Reifen wurden vielleicht runder als ganz am Anfang. Aber was ist das? Jahrhunderte hat sich da eigentlich nicht viel getan. Und plötzlich eine Explosion. Was war das eine tolle Sache, als damals ein Zeppelin fliegen konnte. Er begeistert ja heute noch nicht. Aber das war was. Aber glaubt ihr, damals hätte man daran gedacht, vor gut 100 Jahren, dass man auch zum Mond fliegen könnte? Da hätte doch keiner dran gedacht. Und da sehen wir die rasante Entwicklung. Und diese rasante Entwicklung macht auch die Konflikte. Wir sind ja jetzt beim feuerroten Pferd mit dem Reiter, der den Krieg bringt, macht die Konflikte weitaus gefährlicher. Seht, begrenzte Konflikte, die können in einem Nu die ganze Welt erfassen. Da müssen nur die Flugzeuge beladen werden mit der tödlichen Fracht und in ein paar Stunden sind die auf der anderen Seite des Globuses. Und können dort abwerfen, das ging früher so nicht, so schnell ging das nicht. Da wusste man auch nicht mal, dass es eine andere Seite des Globuses gab, früher nicht. Die Waffen werden immer ausgeklügelter. Alles kann schnell von Ort zu Ort getragen werden. Die Waffen werden immer apokalyptischer. Denken wir nur an die Atombombe, es steht ja heute noch groß im Gedächtnis der Menschheit, die Atombomben von Hiroshima und von Nagasaki. Und welche schlimmen Folgen hatte das? Der Friede ist von der Erde genommen. Das ist das, was dieser Reiter hier anzeigt. Da gibt's heute, braucht man noch nicht mal mehr Flugzeuge, nicht? Interkontinentalraketen können bestückt werden mit atomaren Waffen und dann wird das losgeschickt. Da sehen wir etwas. In den letzten 100 Jahren hat sich hier ungeheuer viel getan. Und es geht nicht nur um Atomwaffen. ABC-Waffen, Massenvernichtungswaffen. A für Atom, B für biologische Waffen, bakterielle Waffen und C für chemische Waffen. Was sind das für teuflische Waffen? Stellt euch vor, biologische Waffen, voll mit Bakterien. Da gibt's auch Waffen mit Pestbakterien, nicht? In der Bibel steht auch bei einem Reiter von der Pest oder von Seuchen. ganz schlimme, teuflische Waffen. Die Träger sind ja hinterher nicht mehr am Ende die Waffen, die werfen's ab. Dann sind die Menschen die Träger, die tragen's weiter. Gutes ist uns hier nicht verheißen in der Bibel bei dem feuerroten Pferd. Die Erde gleicht einem Pulverfass. Da können wir doch diese Züge erkennen. Wir können doch nicht sagen, er reitet nicht. Man muss ja nur rüberschauen nach Syrien. Gut, das ist jetzt noch ein begrenzter Konflikt. Aber wie schnell kann sich sowas alles ausweiten? Ich sagte ja am Anfang, unabsehbare Entwicklungen. Die Menschen wissen nicht mehr richtig, wie reagiert wer, nicht? Die großen Mächte. Gott weiß es. Wir dürfen als Gläubige auch hier auf den lebendigen Gott vertrauen. Aber das, was in der Bibel steht, wird doch zum Tragen kommen. Bisher gab es keine Zeit, in der es möglich war, derart den Frieden von der Erde zu nehmen wie heute. Der Reiter auf dem feuerroten Pferd. Das dritte Siegel, der Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, welche sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und das Öl und den Wein beschädige nicht. Die Waage in der Hand dieses Reiters zeigt an, dass man nicht mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Es muss gewogen werden. Die Zeiten des vollen Schöpfens sind plötzlich vorbei. Es muss rationiert werden. Die Lebensmittel werden teuer. Das ist ein Reiter, der für Hungersnot steht. Seht, wir denken ja vielleicht heute, dass uns das nichts zu sagen hätte. Wir dürfen dankbar sein, das muss ich mir sagen und möchte ich uns sagen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir uns noch so satt essen können. Aber wir sollten nicht meinen, das wäre der allgemeine Standard auf dieser Welt. Es gibt Gebiete, die sehr vom Hunger betroffen sind. Rund 800 Millionen Menschen leiden heute unter Hunger. Dieser Reiter reitet, auf jeden Fall. Wir müssen immer weltweit sehen. Jeder neunte Mensch hungert. Hunger ist ja oft eine Folge von ungeregelten Verhältnissen, von Kriegen. Sobald der Krieg ausbricht, da bricht Hunger aus. Das sehen wir ja auch in Syrien. Plötzlich sind die Wege, auf denen Lebensmittel transportiert wurden, die sind nicht mehr da. Und dann bricht der Hunger aus. Und wir wissen, beim Hunger hat man nicht viel Zeit zu überleben. Und wenn das Wasser fehlt, noch weniger Zeit. Das alles dient dem Hunger. Katastrophen, zerrüttete Staatsverhältnisse. Aber könnte uns das denn auch treffen? Jetzt denken wir mal gar nicht an einen Krieg direkt. Wir sind ja heute so hoch entwickelt, dass es einem Menschen, der in einem weniger entwickelten Land lebt, der noch eine Kuh hat im Stall, vielleicht ein bisschen anpflanzen kann darum, dass den manche Katastrophe nicht so trifft wie uns, die wir meinen, wir hätten alles. Stellt euch doch nur mal vor, wenn 4 Wochen Stromausfall wäre. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können. Aber ich weiß nicht, ob die Warenströme da noch fließen. Ja, wir könnten ja sagen, ja, die Autos, die können ja noch fahren ohne Strom. Aber ganz so einfach ist das ja auch nicht. Wenn wir das alles mal durchdenken müssten, was ohne Strom, wenn der nicht ersetzt werden kann, was ohne Strom nicht mehr funktioniert, es kann sein, die Hungersnot, die tritt schon bald ein. Oder wenn Katastrophen geschehen. Der Mensch meint, er hätte ja alles Mögliche sicher gemacht. Manche meinen ja, sie könnten Erdbeben sicher bauen. Es gibt sicherlich bessere Bauten und schlechtere Bauten. Aber wenn die Erde richtig schüttelt, dann ist letztlich nichts mehr sicher. Und dann plötzlich ist die Katastrophe da. Ja, das kann schneller kommen, als man meint. Cyberkrieg, habt ihr doch auch vielleicht schon mal gehört. Das ist der Computerkrieg. Man muss heute ja gar nicht mehr unbedingt diese öffentlichen Kriege führen. Heute kann man das auch auf anderem Wege machen. Oder entsprechende Hacker einsetzt. Heute ist ja alles vernetzt. Seht, die großen, komplexen Dinge dieser Erde laufen ja über Computer. Die Atomkraftwerke, die überhaupt die Kraftwerke, alles Mögliche, was wichtig ist, läuft ja darüber. Und wenn sich dort welche einhacken können mit ihrem Computer und können diese Netzwerke lahmlegen oder können sie vielleicht sogar feindlich übernehmen, was glaubt ihr, was dann los ist? Das gab's ja früher gar nicht. Früher musste man in die Burg einbrechen, vorher war man nicht drin. Und zwar mit Leitern und Wurfgeschossen und allem, nicht? Da musste man körperlich drin sein. Heute braucht man nicht mehr körperlich drin sein. Das kann man vom anderen Ende der Welt machen. Man muss nur die Datenleitungen nutzen und genug Wissen haben, um hineinzukommen. Immer wieder lesen wir sowas ja in der Presse. Da kann ganz plötzlich alles anders sein. Und das kann auch mit Hunger verbunden sein. Je nachdem, was das Ziel der anderen ist. Oder auch Währungsturbulenzen. Seht, das sind alles Dinge, die uns heute plötzlich treffen können. Und plötzlich ist die Sache anders. Da braucht noch nicht mal ein Krieg ausbrechen. Wenn plötzlich irgendwelche Währungen zusammenbrechen. Das geht ja jetzt auch wieder durch die Presse. Handelskrieg, was könnte entstehen? Es sind schon Ungewissheiten da. Nur mal so eine kleine Palette, damit wir sehen, wie schnell etwas anders werden kann. Das braucht gar keine lange Zeit. Nicht nur dort in den Hungergebieten in Afrika. Es könnte auch ganz schnell, auf welchem Weg auch immer, hier die Menschheit treffen. Aber eins möchte ich jetzt doch sagen. Es soll nicht um Panikmache gehen. Menschen, die nicht gerettet sind, sollten sich schon überlegen, was auf sie zukommt und ob sie nicht auf die Seite Jesu treten wollen. Der hilft. Aber die wir uns an Jesus halten, den möchte ich doch auch Mut machen. Wenn wir auch durch solche Zeiten mit hindurch müssen und wir nicht wissen, wie einfach und schwer uns das fällt, haben wir doch den auf unserer Seite, der helfen kann. Und deshalb, das wollen wir uns auch mitnehmen. Bei allem, was uns die Bibel schon an Schlimmem zeigt hier, wollen wir doch nicht die Zuversicht uns rauben lassen. Der Herr ist da. Und wo der Herr in solche Dinge hineinführt, ist er da, um uns zu helfen. Deshalb tritt doch auch du auf die Seite Jesu. Also, das dritte Siegel, der Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und nun das vierte Siegel, der Reiter auf dem fahlen Pferd. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod oder Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Auch hier geht es also wieder um Krieg, nicht nur um Krieg, um Tod, aber auch durch Krieg. Der Krieg mit seinem finsteren Gefolge, kann denn eigentlich dieser apokalyptische Reiter überhaupt schon geritten sein? Manche sehen hier den Zweiten Weltkrieg. Warum überhaupt der Zweite Weltkrieg? Sind im Zweiten Weltkrieg oder ist im Zweiten Weltkrieg denn ein Viertel der Erdbevölkerung gestorben? Nein, bei weitem nicht. Aber jetzt die nächste Frage, steht das denn hier, dass ein Viertel der Erdbevölkerung stirbt? Man kann das schon mal lesen irgendwo, und ich selber habe auch an dieser Frage gearbeitet, als ich über die Offenbarung damals geschrieben hatte. Ich hatte einen gewissen Haltepunkt. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Wenn ein Viertel der Erdbevölkerung wirklich stirbt in diesem Siegel, dann müsste die Entrückung eigentlich vorher sein. Warum denn das? Sonst könnte man sie vorher berechnen. Könnte man sagen, geht nicht. Solange ein Viertel der Erdbevölkerung nicht gestorben ist, kann Jesus nicht wiederkommen. Er braucht euch heute gar nicht bereit zu halten. Das steht hier aber nicht. Es steht hier, und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod oder Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Es wurde Gewalt gegeben über Erdoberfläche. Es ist ja nicht gesagt, dass ein vierter Teil der Bevölkerung stirbt. Das kommt erst später. Dann aber sogar ein dritter Teil. Hier ist nur von Erdoberfläche die Rede. Ich will damit einfach nur sagen, es ist ein ungewisses Zeichen. Wir können es nicht richtig berechnen. Aber wenn es ein Viertel jetzt der Erdoberfläche auf einen Schlag gewesen wäre, es könnte auch auf zwei oder drei Schläge sein, dann tatsächlich ist der Zweite Weltkrieg etwas, woran man denken könnte. Vielleicht kommt es auch noch. Das alles wissen wir nicht. Aber man könnte daran denken. Es war schon viel Erdoberfläche betroffen, je nachdem, wie gerechnet wird. Wenn dem aber so ist, wenn dem so wäre, wissen wir, dass wir dann ganz nahe am sechsten Siegel sind. Dann sind nämlich die Reiter allesamt schon geritten. Das heißt, sie reiten sicherlich auch gegenwärtig. Dann sind schon alle ausgeritten. Das wollte ich sagen. Und beim sechsten Siegel kommt eine große Veränderung. Aber jetzt kommt noch erst das fünfte dazwischen. Das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Hier geht es nicht um ein Gericht, sondern wir sehen in einem Blick in den Himmel, dass die Märtyrer dort als Seelen unter dem Altar sind. Mal nebenbei bemerkt, das spricht gegen den Seelenschlaf. Manche verkündigen ja sowas auch. Die Seele schläft, wenn der Mensch tot ist. Nein, die sind hier als Seelen unter dem Altar. Die leben. Noch etwas. Diese Stelle spricht auch dagegen, das meinen manche heute auch, dass die Toten auch heute noch, auch die seligen Toten noch ins Totenreich müssten. Aber sie sind im Himmel unter dem Altar. Also diese zwei Dinge, nur nebenbei bemerkt, lehren uns in dieser Stelle auch etwas. Aber jetzt geht's um die Märtyrer. Sie sind dort unter dem Altar, werden mit weißen Gewändern bedacht. Und der Herr lässt ihnen sagen, sie sollen noch etwas warten, bis auch die anderen Märtyrer vollendet sind. Märtyrer hat es schon genug gegeben. Ich denke, dieses Siegel ist auch geöffnet. Und die Steigerung ist da. Es gab noch nie mehr Verfolgung als im abgelaufenen 20. Jahrhundert. Ich habe von einer Statistik gehört, ich kann sie natürlich nicht nachprüfen. Ich glaube, in den ersten 2000 Jahren 75 Millionen Märtyrer, sage ich jetzt, also die um des Wortes Gottes willen umgebracht wurden. Aber von den 75 Millionen, ich glaube 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert. Da merken wir aber, das ist aber gewaltig. Heute, so nach einer Schätzung von Open Doors, 200 Millionen, die gegenwärtig verfolgt werden, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und wenn wir dann diesen Weltverfolgungsindex uns anschauen, 50 Länder in Abstufungen nach unten, in denen Verfolgung herrscht. Wenn wir uns das mal auf der Landkarte anschauen, da ist ein großer Teil der Erde, in der Verfolgung herrscht. Uns geht es gut, sind wir auch dafür dankbar? Wollen wir auch mit an die denken, denen es da nicht so gut geht? Also zumindest rein äußerlich nicht. Wie das innerlich aussieht, das ist ja immer noch eine andere Sache. Ja, lasst uns auch für sie beten, dass der Herr ihnen hilft. Dieses Siegel ist doch auch geöffnet. Die Seelen unter dem Altar. Und es ist eine mächtige Steigerung, wie ich uns gerade gezeigt habe. Und es geht weiter. Dann wären alle 5 Siegel geöffnet. Und jederzeit könnte das 6. Siegel eintreffen. Und beim 6. Siegel, da geschieht etwas Wesentliches. Das vorher ist auch wesentlich, aber wesentlich in Bezug auf die Wege der Erretteten und Unerretteten. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt, von einem starken Wind seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Können wir uns das vorstellen? Das können wir uns nicht vorstellen. Jeder Berg und jede Insel, was das für ein Erdbeben alleine ist. Und dann die Zeichen an den Himmelskörpern hier. Gewaltige Zeichen an Himmel und Erde. Eigentlich gerät alles aus den Fugen. Und anders als bei den Reitergerichten sehen wir hier plötzlich, hier hat der Mensch aber keinen kleinsten Teil Anteil dran. Hier handelt Gott. Jetzt fängt Gott an zu handeln, während im Krieg der Mensch noch handelt. Und damit wird der große Tag des Zornes Gottes eingeläutet. Ich denke, so müssen wir es sehen. Und ich will es uns auch hier nochmal lesen. Offenbarung 6, Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie. Alle müssen wir sagen, alle, die nicht gläubig sind, verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes und wer vermag zu bestehen? Es ist merkwürdig, plötzlich wissen alle, dass Gott lebt. Plötzlich wissen sie es, die es nicht wahrhaben wollten vorher. Und plötzlich wissen sie auch etwas von dem Zorn des Lammes. Er, der uns erlöst hat, wird dann der Richter sein. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Seht, und hier, so denke ich, trennen sich die Wege der Erretteten und der Unerretteten. Die Unerretteten kommen jetzt in die ausdrücklichen Zorngerichte Gottes, die dann über diese Erde kommen werden. Und wie gesagt, die haben eine andere Qualität als die Siegel, die geöffnet wurden. Das fängt schon hier beim 6. Siegel an, wo Gott schon eingreift. Und lasst uns die Nummer ganz kurz nur erwähnen, damit wir sehen, was dann, das ist ja die Frage, was kommt auf uns zu, was dann auf die zukommt, die den Herrn Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Aus dem 7. Siegel, das dann später geöffnet wird, kommen die 7 Posaunengerichte. Und ich will sie nur mal kurz aufzählen. 1/3 der Erde wird verbrannt. 1/3 der Meere wird zu Blut. 1/3 der Schiffe dabei zerstört und 1/3 der Meerestiere stirbt. Das müssen wir uns überlegen, was das schon allein bedeutet für die, die vom Fisch abhängig sind. 1/3 der Ströme und Quellen wird zu Blut. 1/3 von Sonne, Mond und Sterne verfinstert. Dann wird der Abgrund aufgeschlossen und dämonische Wesen kommen hervor und peinigen die Menschheit. Und dann wird der 3. Teil der Menschheit durch ein großes Heer getötet. Das sind die Posaunengerichte. Und danach kommen dann noch die Schalengerichten. Posaunengerichte heißt Engelposaunen und dann kommt jedes Mal ein solches Gericht. Schalengerichte bedeutet, sie haben Zornesschalen, die Engel im Himmel, und kippen sie auf die Erde. Deswegen heißen sie Schalengerichte. Da gibt es dann noch böse Geschwüre entstehen an den Menschen. Dann wird das ganze Meer zu Blut. Wir sehen eine Steigung. Das ganze Meer komplett. Alle Meerestiere starben oder sterben. Alle Ströme und Wasserquellen werden zu Blut. Und wir können uns fragen, warum so viel Blut? Ist das gerecht? In Offenbarung 16 heißt es, Vers 5, und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, das du also gerichtet hast, denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Deswegen das himmlische Urteil, du bist gerecht. Sie sind es wert, steht hier. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und dann wird noch, dann versenkt die Sonne und auch noch die Menschen, kommt auch noch bei den Schalengerichten. Seht, das alles nur in der Kürze kommt auf die Menschen hier auf der Erde zu. Die Ewigkeit ist ja noch ein anderes Thema. Hier auf der Erde zu, welche die Vergebung ihrer Sünden durch Jesus Christus nicht angenommen haben, sie auch nicht annehmen wollen. Es ist eine Katastrophe, sie wollen es nicht bis in die Endzeit hinein. Es ist erschreckend, was da steht im 9. Vers des 16. Kapitels. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Wisst ihr, das ist die tiefste Verstockung, die wir hier sehen. Sie lästern den Namen Gottes, der Macht hat, diese Dinge zurückzuhalten. Sie sagen, wir wollen nicht. Wir wollen nicht Buße tun. Ist das nicht ein schlimmer Zustand der Verstockung? Möchte doch heute keiner sein, den Jesus anspricht, vielleicht auch schon angesprochen hat, aber man immer gesagt hat, ach nein, heute nicht, dann muss ich in meinem Leben was ändern. Es ändert sich nur was, was gut für dich ist. Weise das doch nicht immer ab. Denn es gibt offensichtlich ein Stadium, und das ist ein solches Stadium. Da will man nicht mehr, dass man nicht Vergebung annimmt. Man will es nicht mehr. Da zerbissen sie sich eher die Zungen, das steht an anderer Stelle, und lästerten Gott wegen der Plagen. Deshalb lass die Zeit der Gnade nicht an dir vorübergehen. Oh, lass den Geist nicht von dir fliehen. Kehr nicht zurück zur Eitelkeit. Du weißt, du musst der Sünde fliehen. Wann wirst du es tun? Warum nicht heute? Komm zu dem Herrn Jesus. Hier sind verstockte, furchtbare Herzen, die wir hier sehen. Seht aber, das kommt auf die zu, die nicht errettet sind. Aber was kommt denn auf die Erretteten zu? Auf die, so denke ich, kommt dieser Zorn nicht zu. Da hat Gott einen anderen Weg für die Gemeinde Jesu. Denn wie wir schon hörten, sie ist ja nicht zum Zorn bestimmt. Das sind ausdrückliche Gerichte Gottes. Und warum soll Gott sein Volk richten? An dieser Stelle kommt anderes auf die Gemeinde zu. Und zwar die Entrückung der Gemeinde in den Himmel und gleichzeitig die Auferstehung der Toten. Und ich denke, dass sie auch nicht später kommt als an diesem Zeitpunkt. Es gibt ja welche, die legen auch die Entrückung der Gemeinde auf die Mitte der Trübsalzeit, manche auch ganz dahinter. Aber wenn das so wäre, dann müsste ich euch heute sagen, Jesus kann gleich nicht wiederkommen. Versteht ihr das? Wo ist denn ein Drittel der Erde verbrannt? Wenn in der Mitte der Trübsalzeit die Entrückung wäre, dann müsste erstmal, wir haben das ja vorhin gehört bei den Posaunengerichten, ein Drittel der Erde verbrennen, ein Drittel der Meere zu Blut werden, ein Drittel der Schiffe zerstört werden. Ich kann aufhören. Das ist doch alles nicht geschehen bis jetzt. Das kann man ja nur wirklich nachweisen. Da brauchen wir, das ist ja nichts Ungewisses mehr. Dann könnten wir sagen, na, sollten wir zwar dann auch nicht tun, aber das wäre die Gefahr zu sagen, na ja, das muss ja alles erst geschehen, bevor die Gemeinde entrückt wird. Wenn das nicht geschehen ist, da brauchen wir uns gar nicht auf die Wiederkunft Jesu jetzt so unmittelbar vorzubereiten. Ja, müsstest du trotzdem, denn du weißt ja nicht, wenn du gleich mit dem Auto fährst, ob du das überlebst, und dann stehst du auch vor Gott, nicht? Auch dann würde ich keine Entwarnung geben. Aber dennoch, die Wiederkunft Jesu könnte dann nicht jetzt so sein. Und deswegen denke ich, dass die Entrückung der Gemeinde wirklich hier an dieser Stelle ist, zwischen dem 6. und 7. Siegel. Und zwar begleitet von diesen gewaltigen Zeichen an Himmel und Erde, von denen wir ja gelesen haben. Da, wo der große Tag des Zornes Gottes beginnt. Und dieser Zorn ist nicht für seine Gemeinde, denn sie ist nicht zum Zorn bestimmt. Sie ist aber sehr wohl für die, die nie Vergebung der Sünden annehmen wollten. Und deswegen denke ich an dieser Stelle, ist die Entrückung der Gemeinde zusammen mit den anderen Gründen, die ich ja auch schon genannt habe, nicht später, so denke ich. Und wie geht das dann vor sich? Was kommt dann auf uns zu, die wir dem Herrn Jesus glauben, wenn wir da noch leben? Dann kommt plötzlich Jesus, wir können das nachlesen, 1. Korinther 15 und in 2. Thessalonicher 4. Ich will es einfach beschreiben hier, aber da stehen die Bibeltexte dazu. Dann kommt plötzlich Jesus in den Wolken. Nicht auf weißem Pferd, das ist erst in Offenbarung 19, da kommt er wirklich hierher. Wir hörten schon, um den Antichrist zu richten und dann das tausendjährige Reich aufzurichten. Vorher kommt er, eben hier, zwischen dem 6. und 7. Siegel, in den Wolken, nicht bis auf die Erde. In den Wolken bleibt er, aber er kommt herab mit den Seelen der Verstorbenen aus dem Himmel. Die kommen alle mit ihm. Warum, werden wir gleich sehen. Er bringt die Posaune Gottes mit sich. Und unter starkem Zuruf kommt er herab. Das wird eine Stimme sein, die durch alle Gräber dringt. Und dann die Posaune Gottes, wir kennen das Lied, wenn die letzte Posaune erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Das wird dieser Zeitpunkt sein. Unter starkem Zuruf und mit der Posaune Gottes dringt dieser Schall hinein in alle Gräber und in die tiefsten Tiefen des Meeres, wenn da Menschen liegen. Und wer von denen gläubig war, wird dann auferstehen. Ja, sagen manche, das geht doch nicht. Ihr Lieben, wenn Gott Gott ist, dann geht das, Punkt. Viel mehr möchte ich da gar nicht zu erklären. Sonst ist Gott nicht Gott. Er hat aus Staub uns geschaffen. Warum soll er nicht wieder aus Staub den Menschen zusammenbringen? Er kennt die Atome, er hat sie nummeriert. Kein Problem. Plötzlich werden sie auferstehen. Seht, und deshalb sind die Seelen aus dem Himmel mitgekommen. Es sind jetzt Herrlichkeitsleiber und sie werden beseelt, jeder wieder seinen Körper. Aber keine Angst, das sind keine Körper, die Gebrechlichkeiten mehr an sich haben. Einer ist vielleicht in Gebrechlichkeit gestorben und denkt, ach, muss ich in den Körper denn wieder rein? Außerdem war das auch gar nicht so schön da drin. Nein, nein, keine Bedenken. Das sind alles Herrlichkeitsleiber. Die sind alle schön und vollkommen und tadellos, auch wenn sie es vorher nicht waren. Denn Gott schafft etwas Neues. Und dann kommen diese Seelen, die der Herr mitbringt aus dem Himmel, eben in diese Leiber. Und dann steht das Heer der kompletten Gemeinde Jesu, die verstorben ist, plötzlich da. Und dann noch etwas. Die Lebenden, die dann noch leben und an Jesus glauben, die müssen nicht mehr sterben. Die werden in einem Nu verwandelt, sagt die Bibel. Sie müssen nicht aus ihrem Leib heraus, sondern bekommen einen Herrlichkeitsleib, angepasst für den Himmel. Und dann, das ist noch nie da gewesen, steht die komplette Gemeinde Jesu aller Zeiten in der Luft da und wird ihm entgegengerückt. Das sind ja nicht nur die, die jetzt gerade umgewandelt werden, sondern wie gesagt auch die, die auferstanden sind. Millionen von Menschen, von Gläubigen, alle plötzlich da. Die einen kommen aus dem Himmel in ihre Leiber, die anderen bleiben in ihren Leibern, werden verwandelt. Und dann fährt der Herr mit ihnen auf gen Himmel. Siehe eine unzählbare Schar. Wir hörten davon vorhin. Aus allen Nationen, Völkern, Sprachen. Dann sind sie im Himmel. Seht, das kommt auf die Erretteten zu. Und jetzt noch eine Frage an dich. Sag, willst du denn nicht auch bei denen sein, wenn die Zeit auch dich noch erreicht, die an der Schwelle zu diesen furchtbaren Gerichten, die dann kommen, dort im siebten Siegel, willst du da nicht auch bei denen sein, die dann entrückt werden zum Herrn in den Himmel? Oder wenn du vorher stirbst, die dann auferstehen und dann zusammen mit den anderen entrückt werden? Willst du nicht dabei sein? Und dann möchtest du lieber dann durch diese Jahre gehen, die furchtbaren 7 Jahre, die dann kommen, aber das alles hört auch auf und dann kommt die Ewigkeit in der Gottesferne. Was willst du wählen? Du hast die Wahl. Der Herr ruft dich. Er möchte dir sagen, komm, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, und wer das tut, der wird für diesen Gerichten bewahrt. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es in Kapitel 1, Vers 9 und 10, und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Davor werden die gerettet, die an ihn glauben. Und wenn du daran glaubst, rettet er auch dich. Deshalb übergib doch dein Leben dem Herrn Jesus. Lass ihn dein Herr werden. Dann vergibt er dir deine Schuld, wenn du sie ihm bekennst, wenn du sie lassen willst. Er hilft dir jeden Tag, auch wenn du Probleme hast. Du darfst zu ihm kommen. Und er bewahrt dich auch in den äußerlich schweren Tagen, die auch einem Christen nicht erspart bleiben. Aber er ist bei dir, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und schließlich holt er dich in sein Reich. Willst du nicht dabei sein? Der Herr schenke es für uns alle. Amen.